Ich möchte euch gerne heute am Anfang der Predigt mitnehmen in eine Geschichte, die, glaube ich, unsere Predigt heute gut einleitet und illustriert am Anfang. Die Geschichte fängt an in einem Gefängnis mit dem Wunsch von einem Gefangenen, etwas zu machen, was vor ihm in der Geschichte vielleicht noch kein Gefangener gemacht hat. Der Mann, der damals im Gefängnis saß, den gibt es heute noch, der hieß Keith Giroux. Und der Keith war in einem Gefängnis, er hat ziemlich früh angefangen in seinem Leben Schwierigkeiten zu bekommen. Und er war dort schon für eine Zeitspanne von einigen Jahren, wo er seine Haft absitzen musste. Und nach ungefähr 4 Jahren im Gefängnis, als er gelangweilt war, von die ganze Zeit Karten zu spielen oder in den Kraftraum zu gehen, da hat der Keith angefangen, wenn er draußen sein konnte, in seinem Hofgang oder wie man das nennt, hat er angefangen zu laufen. Der hat riesige Freude dran gehabt. Einer seiner Verwandten war auch ein Läufer gewesen. Und als er dann verlegt wurde von dem einen Gefängnis ins andere nach Tennessee, da gab es eine Regel, du darfst nicht mehr rauchen im Gefängnis. Der Keith hat geraucht seit seinem 10. Lebensjahr. Und es war am Anfang schwer für ihn und eine Sache gab es auch nicht, er konnte nicht mehr so laufen wie in dem Gefängnis vorher. Und irgendwann entdeckt er in dem Gebäude, wo er untergebracht war, da stand in einer Ecke so ein altes, ziemlich altes Laufband. Ihr kennt die, ja, diese Treadmills, sagt man. Und es hat einige Zeit gedauert, bis der Keith die Entscheidung getroffen hat, sich das erste Mal auf das Laufband zu stellen. Und er hat gemerkt, als er das erste Mal darauf stand, dass so eine Liebesbeziehung stattfindet zwischen ihm und diesem Gerät. Und er hat dann angefangen, immer mehr zu laufen, hat versucht, immer schneller zu sein, in kürzerer Zeit. Und irgendwann hat er einen Traum gehabt und hat gesagt, ich möchte gerne, auch wenn ich hier im Gefängnis bin, ich komme hier nicht raus so schnell, aber ich möchte gerne, wenn der Boston Marathon stattfindet, das ist so einer der großen Marathons, sagt er, ich möchte gerne den Boston Marathon laufen am gleichen Tag, aber ich laufe ihn nicht in Boston, weil ich komme nicht raus, sondern ich laufe ihn hier im Gefängnis auf dem Laufband. Das ist nicht ganz so einfach, weil du musst erstmal, wenn du im Gefängnis bist, der hatte keinen Internetzugang, du musst erstmal rausfinden, wann findet das Ereignis statt. Und dann musst du überhaupt noch mal dich drum kümmern, um die Sachen, die wir heute mit 1, 2 Griffen zu Hause mitnehmen, in die Sporttasche. Das war nicht so einfach. Der musste erst mal schauen, wo bekomme ich überhaupt Schuhe her, mit denen ich laufen kann. Schnürsenkel waren nicht überall erlaubt. Und irgendwann kriegt er seine Laufschuhe und er kriegt die Erlaubnis, du darfst in der Zeit auf das Laufband gehen. Und er beschreibt dann den Tag, am gleichen Tag, als der Boston-Marathon startet, beschreibt er den Tag, als er im Gefängnis auf das Laufband geht und anfängt zu laufen. Und er sagt, als er losgelaufen war, ich war nicht von Tausenden von anderen Läufern umgeben. Die Sonne schien mir nicht süß aufs Gesicht, als die Menge nach vorne stürmte. Es gab keine anfeuernden Mengen. Anstattdessen saßen zu meiner Linken 42 Männer und eine Frau, die ihr Frühstück aßen. Eine Betonziegelwand stand 2 Fuß vor mir und eine andere zu meiner Rechten. Aber ich bin losgelaufen. Ich möchte euch heute gerne in der Predigt mitnehmen in einen Text im Neuen Testament, wo Paulus Bezug nimmt auf unser Leben als Christen und auf unsere Erlösung und wo er auch einen Vergleich macht, was mit einem Lauf zu tun hat. Hebräer Kapitel 12. Und wir schauen uns heute nur 3 Verse an, aber die wollen wir uns intensiv anschauen. Hebräer Kapitel 12. Und wir fangen an mit Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. Ist bei mir überschrieben mit den Worten, Ermunterung zum Glaubenswandel im Aufblick auf Jesus Christus. Hebräer 12. Und wir lesen den 1. Vers. Und Paulus sagt hier, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wenn wir lesen, was Paulus schreibt im Neuen Testament, dann ist es so, Paulus hat die Christen nie ermutigt, an irgendwelchen Wettkämpfen teilzunehmen, aber Paulus hat oft Wettkämpfe oder manchmal Wettkämpfe genommen, die stattgefunden haben, um etwas zu illustrieren für unser christliches Leben, wenn es um unsere Erlösung geht. Und Paulus sagt hier in Vers 1, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns umstrickt. Und die erste Frage, eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe damals vor Jahren, als ich an diesem Text gesessen bin, eine der ersten Fragen, die, glaube ich, wichtig ist, von wem spricht Paulus hier überhaupt? Paulus sagt ja eigentlich, wenn der Vers mit da beginnt oder darum, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, darum lasst uns laufen und ablegen. Habt ihr euch schon mal gefragt, von wem spricht Paulus hier? Wer sind die Zeugen, von denen er spricht? Das ist ja ganz wichtig, weil die haben irgendwas anscheinend zu tun, auch mit dem Lauf und mit dem, was damit zu tun ist. Die Frage ist eigentlich sehr einfach, nämlich grammatisch gesehen, wenn der Vers mit da anfängt, dann muss sich das auf etwas beziehen, was vorher liegt. Und Hebräer 11 ist eigentlich das Kapitel, wo wir, im Deutschen bezeichnen wir das manchmal als Glaubenshalle, ja, oder wo die Glaubenshelden drin sind in diesem Kapitel. Das heißt, die Zeugen, von denen Paulus spricht, die sind eigentlich ein Kapitel vorher, nämlich in Hebräer Kapitel 11. Und in Hebräer 11, da finden wir Menschen, wo wir wissen, die hatten genauso ihre Versuchungen wie du und ich. Die hatten genauso Situationen in ihrem Leben, wo sie auch versagt haben. Aber in Hebräer 11 finden wir Menschen, die ihren Lauf der Erlösung siegreich vollendet haben. Wenn wir an Hebräer 11 denken, dann finden wir dort einen Menschen wie Abraham, wo wir wissen, Abraham hat damals einen Fehler gemacht, als er Hagar zur Frau nimmt. Aber später, als er geprüft wurde, war Abraham bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern, weil er geglaubt hat, Gott hätte die Kraft gehabt, ihn wieder aufzuerwecken. Und wir finden in Hebräer 11 einen Mose, der damals die Befreiung Ägyptens irgendwie in die eigene Hand nehmen wollte. Er schlägt den Ägypter und später lesen wir, nachdem Gott Mose in die Schule nimmt, jahrzehntelang, da heißt es in der Bibel, Mose war der demütigste Mann auf Erden. Und es gibt eine Person in Hebräer 11, wo manche vielleicht denken, die passt dort eigentlich nicht rein. In Hebräer 11 steht auch Rahab, die eine Hure gewesen ist. Aber das Besondere an Rahab war, als die Spione geschickt wurden, um auszukundschaften, da sagt Rahab einen Satz und sie sagt, Gott der Herr ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und später finden wir die ehemalige Hure Rahab in der Ahnentafel, im Matthäusevangelium, in der Ahnentafel als eine der Vorfahren von Christus. Wenn wir uns vorstellen, dieses Bild, das Paulus hier malt in Hebräer 12, da stellt er sich eigentlich jemanden vor, der Christ als ein Athlet, der eigentlich in einem der damaligen alten Stadien, der ein Rennen läuft. Und Paulus vergleicht das. Und bei den Wettkämpfen ist es ja so, wenn der Athlet im Stadion ist und diese ganzen Zeugen, die Zuschauer umgeben ihn, wie so eine Wolke, wie Paulus das beschreibt, da trägt, wie uns auch gesagt wird im Geist der Weissagung, die Zuschauer trugen zum Siegeswillen bei des Läufers. Das heißt im Endeffekt, diese Zeugen in Hebräer Kapitel 11, die sollen mich praktisch, wenn ich in meinem Lauf stehe um die Erlösung, das sind Beispiele, die nicht nur aufgeschrieben sind als geschichtliche Tatsachen, oder als, naja gut, das war der Abraham und das war der Daniel und wir kennen die Geschichte aus der Löwengrube, sondern die sind aufgeschrieben als Beispiele für mich, die mich motivieren, die ich heute im Jahr 2019 in meinem Lauf um die Erlösung stehe. Es ist sehr interessant, manche von euch kennen vielleicht ein Buch, das heute immer noch bekannt ist von John Bunyan, Die Pilgerreise. Ist interessanterweise ein Buch, das uns auch empfohlen wird vom Geist der Weissagung. John Bunyan macht in seinem Buch den interessanten Punkt, dass er manchmal, er schildert den Mann, der auf dem Weg ist zur Stadt Und ihm begegnen manchmal Männer, denen John Bunyan Namen gibt in seinem Buch. Herr Zweifler oder Herr Weltklug oder wer auch immer. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir die Frage gestellt, richte ich mein Leben eigentlich aus nach den Zeugen, dass die wirklich ein Beispiel für mich sind, egal in welcher Situation ich stehe? Oder ist es so, dass bei mir vielleicht auf den Rängen, geistlich gesprochen, dass bei mir andere sitzen dort? Wie zum Beispiel ein Herr Zweifler, der vielleicht sagt, du bist schon so oft in deinem Leben in diesem Punkt gefallen, du wirst nie Überwinder werden. Oder sitzt bei mir vielleicht dort ein Herr falsche Beschwichtigung, der sagt, weißt du, es gibt doch Leute, wenn es um die Erlösung geht, die nehmen das doch auch nicht so ganz genau. Ja, im Punkt zum Beispiel mit dem Lebensstil und so, darf es nicht fanatisch werden, nur nicht übertreiben mit der Sache. Ja, das ist manchmal so, ist sehr gefährlich. Oder sitzt bei mir geistlich gesehen auf den Rängen wirklich ein Mose, wo ich merke zum Beispiel, wenn ich jemand bin, ich bin angefochten, manchmal Dinge selber in die Hand zu nehmen, ich bin schnell darauf zu reagieren, dass ich wirklich sage, Herr, wenn du Mose zum demütigsten Mann auf der Erde machen konntest damals, durch deine Schule, durch die er durchging, dann kannst du das bei mir auch. Ich möchte gerne mit euch nochmal den Vers 1 lesen und vorher noch ein Zitat vorausschicken aus dem Buch Zeugnisse für die Gemeinde, Band 4. Und dort heißt es, da liegt das Leben der Gläubigen vor uns mit all ihren Fehlern und Torheiten. Hätten sie keine Schwächen gehabt, sie wären eine Art Übermenschen gewesen. Wir müssten verzagen vor der Frage, ob unser sündhaftes Wesen jemals eine derartige Höhe erreichen könnte. Wenn wir aber sehen, wie sie kämpften und fielen, sich wiederum ein Herz fassten und schließlich durch Gottes Gnade siegten, dann schöpfen wir neuen Mut. Wir werden dazu geführt, uns der Hindernisse zu entledigen, die uns eine entartete Natur in den Weg legt. Es gab einmal eine Geschichte, ich erwähne die nur kurz, damit wir nicht die Zeit zu weit überschreiten, von einem anderen farbigen Mann, der später einer der berühmtesten Chemiker wurde in seiner Zeit in der Geschichte. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Mann gehört, sein Name ist Percy Julian. Percy Julian war damals jemand, der irgendwann im Bereich Chemie hat ihn fasziniert und irgendwann hat er das Ziel gehabt und hat gesagt, ich möchte gern einen Doktorgrad bekommen. Das war damals eigentlich als Schwarzer, da haben dich selbst deine eigenen Eltern manchmal nicht ermutigt. Es war sehr schwer in seiner Zeit und irgendwann schafft es Percy Julian tatsächlich und er bekommt seinen Doktortitel. Und er zieht dann mit seiner Familie, die hatten damals schon Kinder, sie ziehen damals in den 1950er Jahren in einen relativ schicken Vorort von Chicago. Und noch bevor sie dort einzogen, das hat nicht allen gepasst, die dort gewohnt haben, noch bevor sie dort einzogen, gab es den ersten Anschlag an Brandstiftung an ihrem Haus. Aber Percy Julian hat gesagt, wir lassen uns nicht abbringen, wir ziehen ein. Ein paar Jahre später, es war glaube ich 1954, da wirft jemand eine Bombe in den Garten und die Bombe geht nicht allzu weit, zum Glück weit genug davon weg, wo seine Kinder geschlafen haben. Aber Percy Julian sagt, wir bleiben. Irgendwann bekommt Percy Julian die Drohung, entweder du ziehst weg von hier oder du siehst deine Kinder nicht wieder. Und Percy Julian hat gesagt, wir bleiben im Haus. Wenn wir jetzt wegziehen, dann tun wir etwas, was nicht gut ist. Und Percy Julian hat einmal gesagt, bevor er gestorben ist, ich habe ein Ziel gehabt in meinem Leben, nämlich, dass ich den Weg für die, die nach mir kommen, das Leben für sie einfacher mache. Es ist interessant, wenn es um die Zeugen geht in Hebräer Kapitel 12. Die Zeugen, das sagt der Text auch, die können mich nicht über die Ziellinie drücken. Aber die Zeugen, die Glaubensbeispiele, die ich habe in Hebräer Kapitel 11, die sind dazu, um mir zu zeigen, du kannst den Mut haben, wenn du dich Gott ganz hingibst, dass du genauso die Schwierigkeiten überwinden kannst, wie sie es getan haben. Ich möchte euch gerne noch einmal mitnehmen in Hebräer Kapitel 12, bevor wir zu unserem nächsten Gedankenabschnitt kommen und nochmal den Vers 1 mit euch lesen, Hebräer 12, Vers 1. Da sagt Paulus, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Lasst uns nochmal uns in Gedanken zurückholen, wenn Paulus hier, ich weiß nicht, wer von euch in seinem Leben vor der Gemeinde vielleicht an Wettkämpfen teilgenommen hat, aber wenn jemand auf einen Wettkampf trainiert, dann trainieren die Menschen manchmal, indem sie sich Gewichte meistens an die Beine oder manchmal auch an die Arme, indem sie mit Gewichten trainieren. Weil es dir hinterher dann leichter fällt, wenn du die Gewichte abnimmst. Gewichte, aber es würde keiner auf die Idee kommen, dass er die Gewichte immer noch an den Beinen hat, während er in den Wettkampf geht. Und Paulus sagt hier, wenn wir laufen in dem Kampf, dann lasst uns jedes Gewicht ablegen. Paulus erwähnt hier nicht einzelne Sachen, aber er überlässt es eigentlich jedem einzelnen Christen, der in diesem Lauf steht, um die Erlösung herauszufinden für mich, wenn ich den Text lese, was sind die Gewichte, die mich schwer machen, die ich noch ablegen muss. Wenn ihr euch damit beschäftigt habt, damals im alten Griechenland, da haben die Athleten fast alles ausprobiert, wo sie gemeint hat, das kann mir irgendwie einen Vorteil verschaffen. Ob es ist, wie ich mich ernähre, die Sprinter sind damals manchmal durch Sand gelaufen oder manche, die vielleicht länger gelaufen sind, die jagen die Hügel hoch und halten die Luft dabei an. Die haben fast alles ausprobiert, wo sie gedacht hat, das kann mich irgendwie als Erster übers Ziel bringen. Damals war das zeitweise nicht so wie heute, dass es so drei Treppchen gibt und 1, 2 und 3, sondern damals war das eine Zeit lang so, nur der Erste hat gezählt, der Zweite ist ein Niemand. Ein Dichter hat das damals beschrieben und er hat gesagt, die Zweit- oder Schlechterplatzierten, die rannten heim zu ihren Müttern und die schlichen sich heimlich durch die hinteren Gassen, wo sie hin mussten. Einer hat einmal gesagt über diese Wettkämpfe, the wrath or death, der Kranz oder der Tod. Es gab manche Läufer, die haben sich so verausgabt, dass sie, als sie den Siegeskranz in Empfang genommen haben, dass sie tot umgefallen sind. Weil sie nichts gescheut haben, um diesen Preis zu bekommen. Und was Paulus uns eigentlich sagt hier in diesem Bild, dass es wichtig ist, alles einzusetzen und alles abzulegen, was mich hindert. Lass mich überlegen, was ich hier noch einbringe, weil man muss die Dinge manchmal konkreter machen. Wisst ihr eigentlich, was Gott für uns, mir fällt das immer wieder auf, Gott hat uns als Adventgemeinde, als Siebenten-Tags-Adventisten, einen Schatz gegeben, einen Reichtum an Büchern, die wir auch haben durch den Geist der Weissagung, sodass der schwächste Heilige nicht verzagen muss, über die Ziellinie zu gehen. Und die Frage für mich ist, bin ich wirklich jemand, der genauso wie ein Athlet von damals, natürlich aus einer anderen Motivation heraus, bin ich wirklich jemand, der genau wie ein Wettkämpfer von damals alles einsetzt und alles ablegt? Ich sage euch auch, wie das aussieht. Das sieht zum Beispiel aus, wenn es um meinen Lebensstil geht, dass ich mir das Buch nehme, bewusst leben, bewusst essen. Und dass ich das, und versteht ihr, so ist nicht jeder in unserer weltweiten Freikirche. Manche wissen über manche Bücher nicht, dass es sie gibt, das ist ein Punkt. Aber wenn jeder in unserer weltweiten Freikirche so wäre, dass er sich die Bücher vornimmt, egal ob es um meinen Charakter geht, um meine Erziehung, um irgendetwas, und dass er hungrig ist und in diesen Büchern liest und forscht, mit dem Ziel, ich möchte gerne für Gott alles einsetzen. Ich möchte jedes Hundertstel herausholen, wie der Läufer damals, um über die Ziellinie zu kommen. Ich glaube, Geschwister, wenn wir an dem Punkt wären, und ich will ja nichts schlecht reden, aber ihr wisst, was ich meine, dann würde es heute doch anders aussehen. Und ich glaube, dazu motiviert uns Paulus. Ich habe mir die Frage gestellt, das Bild, das Paulus uns hier malt, und ich nehme mich da nicht aus, jeder hat von uns woanders seine Herausforderungen, wo der Teufel uns Gewichte an die Füße kleben will, die uns beschweren in diesem Wettlauf. Und ich habe mich gefragt, wie würde das Bild, das Paulus hier malt, von diesem Läufer in diesem antiken Stadion, wie würde das Bild aussehen, wenn Paulus dieses Bild malen würde mit uns als weltweiter Gemeinde? Würden wir alle laufen? Oder würde es vielleicht den einen oder anderen geben, der irgendwo an der Seitenlinie sitzt und sich noch seinen komfortablen Stuhl mitbringt und sich eigentlich gar nicht bewusst ist, dass es da vorne eine Ziellinie gibt und dass es andere gibt, die an ihm schon vorbeilaufen? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie würde das Bild aussehen, wenn Gott mich malen würde? Als Christ, so wie ich mich heute bewege, wie ich heute laufe. Das Schöne ist, dass Paulus nicht mit Vers 1 aufhört. Ich möchte euch gerne noch eine Aussage lesen aus dem Buch Wirken der Apostel, Seiten 311 und 313. Und dort heißt es, im Brief an die Hebräer wird besonders hervorgehoben, dass Zielstrebigkeit den Lauf des Christen um das ewige Leben kennzeichnen muss. Neid, Hass, Argwohn, Verleumdung und Habsucht sind hinderliche Lasten, die der Christ abwerfen muss, wenn er den Lauf um das ewige Leben siegreich beenden will. Alle Gewohnheiten und Praktiken, die zur Sünde verleiten und Christus verunehren, müssen unbedingt abgelegt werden. Nähren wir auch nur eine Sünde in uns, so reicht das aus, um unseren Charakter zu verderben und andere Menschen irre zu führen. Jede einzelne Tat wirft ihr Gewicht in die Waagschale und entscheidet mit über Sieg oder Niederlage. Bin ich mir dessen bewusst? Ich mache jetzt mal eine ganz simple Situation. Bin ich mir dessen bewusst, auch wenn ich am Sabbatmittag beim Potluck in der Reihe stehe? Mir ist sehr wichtig, es geht hier nicht um Gerechtigkeit durch Werke, ja, das möchte ich betonen. Ich glaube, dass ein Christ, der Jesus sein Herz wirklich gegeben hat, der zerbrochen ist und der ihm erlaubt hat, ihm ein neues Herz zu schenken, dann glaube ich, dass ein Christ irgendwie automatisch diesen Drang haben wird, das Beste für Gott, nicht die zweite Wahl in allen Lebensgebieten. Ich möchte ihm die Ehre geben, egal was ich tue, ob ich esse, ob ich schlafe, ob ich mit meinen Freunden zusammen bin. Ich glaube, dass das etwas ist, was Gott uns schenkt, diese Grundvoraussetzung. Es macht keinen Sinn, sich vorzunehmen, ich werde keine bösen Taten mehr begehen. Dann geht es oft erst recht schief. Was wir brauchen, ist eine Verbindung zu Christus und eine völlige Übergabe. Ich möchte euch gerne mitnehmen in Vers 2 und 3 und vorher noch eine Aussage lesen, die ich sehr interessant finde. Susanna Wesley war eine Mutter von vor allem zwei Söhnen, die wahrscheinlich das Bild der Geschichte verändert haben. Einer davon war John Wesley, der als der Gründer der Methodisten gilt. Und sie hat einmal John Wesley gegenüber erwähnt, hat sie definiert, wie sie eigentlich Sünde definieren würde. Und sie hat gesagt, wenn du beurteilen wolltest, ob eine Freude erlaubt oder unerlaubt ist, so halte dich an diese einfache Regel. Alles, was deinen Verstand schwächt, was die Zartheit deines Gewissens, deinen Sinn für das Göttliche vernebelt oder deine Vorliebe für geistliche Dinge wegnimmt. Kurz alles, was die Macht und Gewalt deines sterblichen Körpers über deinen Geist erhöht, ist dir Sünde, wie unschuldig es an sich auch immer sein mag. Ich glaube, es ist also eine ziemlich gute Definition, die sie gegeben hat. Ich möchte euch gern mitnehmen in Vers 2 und 3 in Hebräer 12. Unser letzter Abschnitt, Hebräer 12, Vers 2 und 3. Paulus sagt in Vers 1, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Was Paulus hier macht, ist ganz einfach, aber das ist zugleich die Grundlage. Die Grundlage dessen, dass ich meinen Lauf siegreich vollenden kann. Paulus sagt, indem wir hinschauen auf Jesus. Jesus ist eigentlich, wisst ihr, irgendwann in meinem Leben, ich komme ja von ganz außen zur Gemeinde, und irgendwann in meinem Leben ist mir bewusst geworden damals als junger Adventist, ich habe lange gezögert, mich überhaupt der Gemeinde anzuschließen, irgendwann ist mir bewusst geworden, das Einzige, was mir wirklich helfen kann in meiner jetzigen Situation, ist eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und damit meine ich habe dann irgendwann angefangen, morgens mich zu beschäftigen mit einem Buch, das lese ich heute, ich weiß nicht zum wievielten Mal in meiner Andacht, zusammen mit der Bibel, das heißt Das Leben Jesu. Es hat heute einen anderen Titel, Der Sieg der Liebe. Und ich habe gemerkt, dass dieses Buch, wenn ich das wirklich auf mich wirken lasse, im Zusammenhang mit dem Text aus dem Wort Gottes, dass dieses Buch mein Leben verändert. Und ich mache das heute noch, weil ich mir bewusst bin, ich kann morgens nicht durch meinen Tag gehen, wenn ich mich nicht vorher mit Christus beschäftigt habe. Und Paulus sagt hier, achtet auf ihn, damit ihr nicht müde werdet, der solchen Widerspruch erduldet hat. Ich meine, wenn wir uns Christus anschauen und die Pharisäer, die damaligen Schriftgelehrten, wie die teilweise jeden seiner Schritte überwacht haben, die haben nur geschaut, wo sie ihm eine Falle stellen. Wenn ich auf Christus schaue und wenn ich sehe, was er erduldet hat, was für Anfechtungen er bekommen hat, dann werden meine Lasten dazu im Vergleich manchmal sehr leicht werden. Wenn ich auf ihn schaue, wie er damit umgegangen ist, welche Beziehung er zu Gott gepflegt hat, dann brauche ich nicht verzagen, egal aus welcher Vergangenheit ich herauskomme. Und Paulus sagt, er sagt noch etwas Interessantes in Vers 2 über Jesus in der Mitte, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Welche Freude? Keiner von uns kann, denke ich, nur ansatzweise nachvollziehen, was für Qualen es sind, wenn man gekreuzigt wird. Aber es heißt, Christus hat um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet und die Schande für nichts geachtet. Es ist ganz einfach. Die Freude von Christus war, dass er gewusst hat, dass Menschen durch seinen Tod einmal in Gottes Reich sein werden. Es gibt dort eine Aussage aus dem Buch Zeugnisse, Band 2, wo es heißt, die Errettung des Menschen war seine Freude. Wenn alle Erlösten im Reich Gottes versammelt sein werden, wird er den Lohn all seiner Mühe sehen und zufrieden sein. Ich möchte euch gerne mit einer letzten wahren Geschichte euch noch einen Gedanken mitgeben, der wichtig ist. Und das ist eigentlich die Grundlage. Der Mann, den ihr dort auf dem Bild seht, das ist kein gewöhnlicher Mensch. Der Mann heißt Michael Melamed. Er kommt, glaube ich, aus Venezuela. Und Michael Melamed ist jemand, der Marathon läuft. Allerdings ist er ein Läufer, der völlig aus dem Bild fällt, weil Michael Melamed eine Art Muskelschwund hat. Das heißt, der Mann ist jemand, der kann eigentlich gar nicht, wenn er läuft oder einen Marathon läuft, dann sieht es eher so aus, wie wenn jemand mit einer Behinderung sich bewegt, teilweise. Und Michael Melamed, er läuft heute nicht mehr, aber er ist in seinem Leben einige Marathons gelaufen, Berlin, Tokio. Und er hat gesagt, mein letzter Lauf, der soll in Boston stattfinden. Und er hat auch den Grund genannt, weil als Michael Melamed geboren war, da haben viele gesagt, wir geben dem vielleicht 7 Tage zu leben, mehr wird er nicht überleben, wegen seiner Krankheit. Und es war in Boston, in der Stadt, wo er eine lebensrettende Operation gab, die ihm ermöglicht hat, weiterzuleben. Durch diese Operation. Und deswegen hat Michael Melamed gesagt, weil in dieser Stadt, weil mein Leben dort gerettet wurde, werde ich meinen letzten Marathon laufen in Boston. Er kam an als letzter Läufer über die Ziellinie nach ungefähr 20 Stunden. Und es ist sehr interessant, ich schaue mir das nicht an, ja, ich habe nur einen Ausschnitt gesehen, wo er auf den letzten Meilen, wo er teilweise ein paar Schritte läuft, 10 Sekunden Pause macht und läuft wieder ein paar Schritte und geht irgendwann nach 20 Stunden über die Ziellinie. Die Frage, wenn wir diese Geschichte hören, die Frage, für wen läufst du dein Rennen? Michael Melamed ist sein Rennen gelaufen, weil er gewusst hat, in dieser Stadt wurde mein Leben gerettet. laufen wir unser Rennen auch für den, der unser Leben gerettet hat. Der uns alles angeboten hat und der uns immer noch jeden Tag alles anbietet. 24 Stunden lang für uns erreichbar ist, damit du und ich, das Schöne ist, wir müssen nicht gegeneinander antreten in diesem Lauf. Bei unserem Lauf geht es nicht darum, wer die letzten 500stel noch herausholt, um aufs Treppchen zu kommen. Sondern das Schöne bei unserem Lauf ist, dass jeder, der die richtige Grundlage hat, der sagt, ich laufe den Lauf, weil jemand für mich gestorben ist und weil er alles dafür geben wird, dass ich über die Ziellinie komme. Jeder, der diesen Grundsatz im Herzen hat, wird über die Ziellinie gehen. Für wen läufst du dein Rennen?